Thekenphilosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Die Thekenphilosophen, die sich heute natürlich wieder mit dem 1. FC Köln befassen, auch wenn wir nicht an der Theke sitzen, aber die ist nicht allzu weit weg und deswegen hat dieser Podcast seinen Namen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Wir freuen uns wirklich sehr, dass es Michael Trippel geschafft hat, heute bei uns zu scheinen. Lieber Michael, herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
Ja, immer gerne und schön, dass es geklappt hat. Ja, ich denke mal, gerade du als jemand, der ja den 1. FC Köln lebt, anders kann man das ja gar nicht sagen, bist jemand, der auch rund um den FC die Stimmungen, die Gefühle aufnimmt, außer den eigenen, die natürlich auch da sind.
Natürlich.
Ja, da bleibt gar nicht anders aus. Wir hatten eine heftige Zeit in den letzten Wochen und nach Darmstadt und Paderborn, da müssen wir nicht lange drum rumreden, war die Lage mal wieder nicht gut. Jetzt haben wir einen Pokal gewonnen und in Berlin gewonnen. Ja. Wie geht's dir heute damit?
Ja, wenn wir gewinnen, geht's mir immer gut und wenn wir verlieren, geht's mir schlecht.
Blöde Frage eigentlich.
Ja, aber ich versuche das ja immer, in einem bestimmten Alter sagt man sich ja, eigentlich musst du ja ruhiger werden und dem Ganzen mehr Gelassenheit geben. Ich schaffe es nicht, ich sage das ganz offen, ich kriege es nicht hin, ich ärgere mich tierig, wenn wir verlieren, ich freue mich riesig, wenn wir gewinnen, was natürlich dann auch wieder schön ist, weil das eine positive Emotion ist, aber so mehr gelassen, ich kriege es nicht hin, ich dachte immer, wenn ich älter werde, werde ich ruhiger, was das angeht, den FC angeht, aber dazu ist das zu stark in mir implementiert.
Es wird immer schlimmer mit dem Alter.
Ja, also. Man kann es fast sagen, ich habe ja immer das Problem, wenn ich ein Spiel selber nicht sehen kann und ich kann mir ein Einzelspiel vom 1. FC Köln nicht am Fernsehen angucken, da werde ich wahnsinnig.
Ne? Verrückt, ne? Im Stadion musst
du es ja. Nee, das ist doch kein Thema. Ich war ja auch jetzt in Darmstadt gewesen.
Ja.
Da sind wir allerdings nach dem 4-1 gegangen.
Komisch.
An die Bierbude. Ja, es ist immer noch unheimlich anstrengend.
Also Berlin hast du jetzt zu Hause geguckt oder warst du auch in Berlin wie eigentlich halb Köln?
Ja, ich war nicht in Berlin, weil wir hatten ja 3 Tage hintereinander die FC-Club-Konzerte im 12. Jahr.
Okay, ja.
Und dann moderiere ich das Ganze und dann konnte ich halt nicht nach Berlin. Aber Ich weiß noch, dass ich an dem Samstag hatte ich Motoris angesagt.
Mhm.
Das fängt ja immer um 19.48 Uhr an, diese Clubkonzerte, ganz bewusst. Auch da gibt's eine nette Geschichte, das sollte mal um 20 Uhr anfangen und dann habe ich gefragt, wie 20 Uhr und wir haben dann schon mal neue Leute im Event-Team, die so keine FC-Geschichte eigentlich haben, junge Leute, sehr engagierte junge Leute, aber die kennen diese FC-Geschichte nicht und dann fingen die plötzlich um 20 Uhr an und dann habe ich interveniert, sage ich, wie 20 Uhr, wir haben immer um 19.48 Uhr angefangen.
Ja.
Und dann fragten die mich ja, wie 1948, was ist denn das für eine Uhrzeit? Ne? Normalerweise fangen so Konzerte immer zu einer geraden Uhrzeit, so 20 Uhr dann an. Dann habe ich gesagt, wisst ihr das denn nicht? 1948 ist der Verein gegründet worden. Ja, es gibt Menschen, Fans vom 1. FC Köln, die haben das auf der Haut tätowiert. 1948 ganz bewusst. Und dann wurde denen erstmal klar, warum das so ist. Also man muss dann schon mal viel aufbearbeiten.
Man muss den Leuten das tatsächlich noch erklären. Ja. Apropos erklären, der FC hatte natürlich viel zu erklären nach den letzten Pleiten. Und es ist ja auch wirklich nicht gut gelaufen. Wir wollen nicht vergessen, der FC steht auf Platz 11 in der 2. Liga. Das ist jetzt nur wahrlich kein Ruhmesblatt, trotz des schönen Sieges in Berlin. Aber der war natürlich unfassbar wichtig.
Ja. Unfassbar wichtig, weil du ja Angst hast, wenn du das verloren hättest, dann rutschst du unten rein.
Ja.
Wobei ich zu Anfang der Saison aber auch klar gesagt habe, wir steigen nicht auf. Lass uns diese 2. Ligasaison als Aufbausaison sehen, dass wir im vernünftigen Mittelplatz oder im oberen Drittel bleiben und keine Angst haben vor dem Abstieg haben müssen und dann in der nächsten Saison dann greifen wir wieder an.
Das ist interessant. Also das hast du für dich persönlich oder ist das
vielleicht auch zur Beruhigung?
Ja. Also da sind wir ähnlich. Auch ich habe eigentlich natürlich hoffen wir alle irgendwo, dass es vielleicht doch klappt.
Im Hinterkopf, klar.
Ist logisch, klar. Ich glaube, da kannst du glaube ich auch nicht von frei machen. Nehmen würdest du es bestimmt.
Ja,
also, aber realistisch habe ich auch gedacht. Also die müssen jetzt erstmal sehen, dass sie wieder das Gewinnen lernen. Und das war ja auch schwer genug, ja, haben wir ja gesehen, obwohl die da teilweise wirklich gut gespielt haben.
Verrückte Spiele waren
genau, das, ja, sehr verrückte Spiele. Du hast sie ja natürlich am meisten gerade im eigenen Stadion erleiden müssen. Teilweise war das ja Leid, teilweise auch Lust und Freude. Aber irgendwo, diese Mannschaft musste scheinbar wirklich erstmal wieder gewinnen lernen. Ja. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt auch, oder mein Gott, wir haben lange noch drüber geredet, die müssen auch anders spielen. Also ich habe vor Wochen hier mal gesagt, die brauchen eigentlich eine andere Taktik. Also das habe ich jetzt so ausgedrückt. Die haben jetzt ein anderes System genommen. Ist das jetzt der allselig machende Weg, diese Dreierkette?
Das wissen wir noch nicht. Es hat jetzt gut geklappt in zwei Spielen.
Ja.
Aber das wissen wir jetzt auch noch nicht genau, ob das so bleibt. Aber wenn ich dann, die Spiele waren ja attraktiv, die wir vorher gemacht haben.
Also vor Darmstadt, ja.
Ja, wir sind ja nach vorne gegangen. Wir haben unheimlich viele Chancen kreiert. Wenn du so dieses Magdeburg-Spiel siehst, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt.
Bizarre.
Völlig bizarr. Jeder Statistiker hätte dir gesagt, das kannst du gar nicht verlieren, dieses Spiel. Ne? Müsstest eigentlich schon 6-0 führen, verlierst dann noch 2-1. Also doch mit dem falschen Film.
Also bis zum heutigen Tag eins der wirklich bizarrsten Spiele. Ja. Und ich habe einige Spiele vom FC gesehen, noch weniger als du, aber... Ja. Auch schon einige.
Ja, ich bin jetzt bei über 1.500.
Ja, da werde ich, glaube ich, noch nicht hin. Ich habe noch nicht nachgezählt, aber wie auch immer, auf jeden Fall, das war ein schlimmes Spiel, was das Ergebnis angeht, ein gutes Spiel, was den Spielverlauf angeht. Aber jetzt irgendwo habe ich schon das Gefühl, dass mit dieser Dreierkette zumindest so langsam, aber sicher, zumindest jetzt der erste Eindruck, so ein bisschen das reingekommen ist, was man vielleicht von Anfang an gebraucht hätte. Ein klein wenig mehr Absicherung. Da sind, glaube ich, auch ein paar Irrtümer jetzt offengelegt worden. Ne? Thielmann ist in meinen Augen einfach kein Rechtsverteidiger.
Sorry. Ja, dazu waren zu viele Fehler in seinem Spiel dann auch drin gewesen. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, aber gut, wir können da immer viel drüber diskutieren. Ich sage dann immer wieder, Entscheidungen des Trainers oder des ganzen Stabs, Thielmann rechts spielen zu lassen in der Verteidigung. Wir sehen die nicht im Training. Ne?
Naja, also gut.
Wir haben keine Trainingseinheiten, die wir beobachten.
Aber wir sehen die Spiele.
Ja, wir sehen dann die Spiele und das funktioniert dann nicht so, wie wir es gerne hätten. Aber irgendwas muss sich der Trainer ja dabei gedacht haben oder der Stab letztendlich.
Ja, so ein bisschen wird natürlich auch der Verdacht geäußert innerhalb von den Leuten, die sich natürlich auch sehr kritisch mit dem FC auseinandersetzen. Da gibt's ein paar. Die sagen natürlich auch, das war so ein bisschen auch Direktive von Keller, der gesagt hat, wir wollen diesen Spielstil. Der soll ja auch einheitlich gespielt werden. Und Struber hat natürlich Möglichkeiten als Trainer auch das Ganze mal ein bisschen zu variieren. Aber ich glaube, diese Dreierkette, das ist bisher der stärkste Eingriff in dieses System. Und die hat man auch schon vor Paderborn trainiert, aber es dann auch noch nicht gemacht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat noch lange, so lange wie möglich versucht, dieses System beizubehalten, weil man das ja will. Man will ja attraktiv spielen.
Absolut.
Man
ist will ja auch offensiv schön zu sehen. Spielen. Absolut. Für den Zuschauer wunderbar anzusehen, die ersten Spiele, was diesen Vorwärtsdrang angeht. Das frühe Pressing auch, die Fehler, die dann die gegnerischen Mannschaften schon in der eigenen Hälfte gemacht haben, weil sie attackiert wurden. Und da hast du mal das Gefühl, aber das läuft ja richtig gut. Ne? Das macht auch Spaß zuzusehen. Aber die Ergebnisse stimmen nicht.
Ne? Ja, eindeutig. Deswegen bist du ja jetzt relativ weit hinten, Gott sei Dank, mit einem verhältnismäßig noch okayen Abstand. Also, dass du zumindest noch träumen darfst, was wir beide ja immer noch tun. Auch wenn wir uns innerlich schon auf etwas anderes einstellen. Aber wie auch immer. Es ist aber so, dass natürlich auch da auch der Druck entstanden ist. Auch auf Christian Keller ist ja wohl klar. Ich meine, der Mann ist seit 22 hier, ist als eingestiegen ist, war der erste FC Köln Siebter in der ersten Liga und jetzt Elfter in der zweiten Liga. Und natürlich jetzt nach Paderborn und vorher auch Darmstadt, was ja auch eine Katastrophe war. Dass da Druck aufkam, ich glaube, das war fast schon normal, gerade in Köln.
Ja,
das aber ich glaube, der wäre überall gekommen.
Nein, aber klar, wir sind ja in Köln, das ist ja auch unser großes Problem, in Anführungsstrichen, aber auch unser Segen. Wir sind halt sehr emotional. Und wir würden gerne jedes Spiel gewinnen und weil wir ja die Größten sind.
Und das ist ja die Weltmeister
vom Ring. Ja, genau. Also Schalter ist durchs Olympiastadion. Und es ist Es ist, ich sage immer, ich bin jetzt in meiner 60. FC-Saison. Wir hatten, gut, ich habe ja noch die Gnade der frühen Geburt, sage ich immer. Ich habe ja noch Meisterschaften und Pokalsiege erleben dürfen, aber auch danach die Zeit, wo es dann schwieriger wurde. Es ist immer völlig egal, was du im Vorstand hattest, ob du Wirtschaftsfachleute hattest im Vorstand, ob du sportliche Kompetenz im Vorstand hattest. Völlig egal, es hat nie hundertprozentig funktioniert. Und da ist immer die Frage, warum ist das so beim ersten FC Köln? Ist da ein Fluch, der auf diesem Team liegt, oder liegt das wirklich an unserer Mentalität hier in Köln, dass wir einfach nicht diese Ruhe ausstrahlen können, um mal zu sagen, okay, dann haben wir mal eine Phase, wo es nicht läuft, aber dann kommt sofort der Druck von außen.
Ja, wobei der Druck von außen, was heißt sofort? Also da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also Christian Keller zum Beispiel, dass der Mann überhaupt noch hier ist, das hätte es früher nicht gegeben. Also man wart da auf eine gewisse Art und Weise natürlich eine Kontinuität, indem man einfach sagt, grundsätzlich glauben wir an den Weg, obwohl er mit der Mannschaft abgestiegen ist, auch, sage ich mal, zumindest bei der Behandlung der Transfersperre, ja selbst eingeräumt hätte, man vielleicht das Flyer ein paar Dinge anders machen können. Also es ist auf jeden Fall so, dass er doch schon relativ lange im Amt ist und dass dann die Keller rausrufe nach Paderborn kamen. Ich finde, da darf man sich aber auch irgendwann nicht mehr wundern.
Ja gut, aber das gehört ja dazu bei hier in Köln, ne? Oder
überall
dazu.
Ne? Also das ist meines Erachtens nicht Köln-spezifisch.
Also ich möchte mal eine Lanze für den Christian Keller brechen, weil die Kritik sehr stark ist und sicherlich auch hier und da auch fundiert ist, sage ich mal, die Kritik. Allerdings, ich mag ihn als Menschen sehr, sehr gerne, den Christian Keller. Ich komme sehr gut mit ihm aus. Er kommt auch mit vielen Mitarbeitern im Geisbockheim sehr gut aus, weil er nahbar ist, weil er verständnisvoll ist, weil er mit den Menschen vernünftig umgeht. Vielleicht fehlt ihm da so ein bisschen Härte auch, man weiß es nicht, ne, in dem einen oder anderen Umgang. Also ich mag ihn sehr, sehr gern, ich sage das ganz offen. Und ich fände es schade, wenn er gehen müsste. Allerdings letztendlich, wie gesagt, wird es immer nur nach dem Erfolg gemessen.
Ja, das ist der Punkt. Ne? Also wie gesagt, es spricht vieles momentan, wenn du alles zusammenzählst und den Saldo ziehst, dann spricht leider viel gegen ihn.
Wobei er natürlich auch mit sehr, sehr vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen hatte. Transfersperre zum Beispiel, die hat er letztendlich nicht zu verantworten.
Verantworten nicht.
Ja, gut, wir wissen nicht, wie die Verhandlung war. Ich weiß von vielen, die hier von Potocnik, früherem Verein, verhandelt haben, dass du da nachher auch 10 Millionen geben hättest können, dann wären die auch nicht zufrieden gewesen.
Ja,
letztendlich.
Ja, ja.
Also das war immer ein Taktieren und auch nicht so ganz sauber, was da ja abgelaufen ist.
Es ist auf jeden Fall jetzt so, dass wir jetzt so eine Situation haben, weil das vorher ja schon stark danach roch. Zumindest haben dann unsere bekannten Kölner Medien natürlich auch schon sehr stark den Griffel gewetzt, ja, und geschrieben. Heutzutage Tastatur natürlich, klar. Ne? Und das Ganze ja schon ausgerufen, dass es jetzt nicht mehr lange gut geht. Jetzt sind die beiden Siege da und auf einmal ist wieder alles gut und richtig, oder? Glaubst du, dass das bis zur Winterpause noch entschieden wird, wie es an der Stelle weitergeht?
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Ne? Wenn du jetzt die nächsten Spiele gewinnst, dann wird sich das wieder beruhigen. Das ist halt so im Fußballgeschäft.
Ergebnissport, ja.
Genau, das A und O. Und dann wird sich das beruhigen, wenn du wieder verlierst, also verlierst jetzt gegen Fürth am Wochenende, sage ich mal, dann geht die Diskussion wieder von vorne los.
Auf jeden Fall. Naja, wir wollen es nicht hoffen. Ich möchte aber an dieser Stelle noch den Julian Witzel hier für heute entschuldigen, der ja unser Sportjournalist, der in den letzten Monaten ja hier zu einem Gesicht geworden ist, natürlich auch zu einer Stimme für die Audiohörer. Und ich wollte es nicht ganz versäumen, auch ihn einzubinden. Er hat nämlich seine Meinung zum Spiel gesagt. Und da finde ich, sollten wir auch mal kurz reinhören, wenn ich es denn hinkriege. Eben weil das heute beruflich nicht anders ging und deswegen muss es halt über diesen Weg gehen. Hören wir mal rein.
Ja, ich habe einen sehr überzeugenden Kölner Sieg gesehen in Berlin, wie ich finde. Und eine Mannschaft, die in diesem neuen System scheinbar zu einer bisher nicht vorhandenen Stabilität zurückgefunden hat, oder besser gesagt zurückgefunden, die sie da erlangt hat, muss ich sagen. Also dieses Konzept mit der Dreierkette und dem etwas tieferen Pressing-Elementen, das hat mir in dem Spiel jetzt nochmal besser gefallen als im Pokal gegen Kiel. Das wirkte für mich sehr ausgewogen und von daher muss ich sagen, das war ein durch und durch überzeugender und guter Sieg mit vielleicht einer leichten Schwächephase in Mitte der zweiten Hälfte. Allerdings war es trotzdem nicht so, dass die Herthaner da wirklich Durchschlagskraft erzeugt hätten. Also ich muss sagen, der Auftritt kam für mich sogar unerwartet, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie einen so guten Auftritt hinlegen nach den letzten Wochen, muss ich sagen. Also hat mich mehr als positiv überrascht und besonders hervorzuheben ist natürlich dieser Zuckerpass von Dominik Heinz auf Tim Lemperle, der nun schon schon 5 Saisontore hat. Ich hatte ja 13 vorausgesagt, also er ist auf einem sehr guten Weg und zeigt sich jetzt nun auch ein bisschen ausgebuffter vorm Tor. Also er braucht in den letzten Spielen weniger Chancen, um zu treffen. Siehe, wie gesagt, Kiel und jetzt auch das Spiel gegen die Hertha. Jeweils direkt mit der ersten Großchance getroffen. Also das hat mich jetzt nun doch sehr optimistisch gestimmt, zumal alle Gegner, alle anderen Mannschaften wieder für uns mit reingespielt haben. Also das war ein sehr erfreuliches Wochenende aus rein sportlicher Sicht. Kann man nicht anders sagen.
Ja, ich denke, da ist...
Klare Worte, ja.
Das, er ist sehr zufrieden, das ist auch nicht immer der Fall gewesen in den letzten Wochen, aber muss man einfach anerkennen. Ne? Dann, daran siehst du auch, dass diese Mannschaft es ja eigentlich auch drauf hat.
Ne? Ja, ich versuche das immer so ein bisschen auch in der Retrospektive zu sehen. Wir hatten ja 2012, als wir abgestiegen waren, da war ja Stanislavski Trainer und er musste auch neu anfangen mit einer Mannschaft und ich weiß, dass die Hinrunde auch ziemlich katastrophal war. Auch da haben wir böse Spiele gehabt, viel verloren. Waren auch im unteren Drittel teilweise gewesen, sind dann in der Rückrunde ja fast nochmal aufgestiegen, sind ja Fünfter geworden. Ja,
da war dieses Spiel in Kaiserslautern, das war so der Neckbreaker. Ja,
wo du dann eben leider verloren hattest und damit war eigentlich die Chance weg.
Nochmal die ganz junge Mannschaft noch mit Jonas Hector, der sein Debüt gab, Debütsaison und so.
Also da ist, und dann haben wir ja 2013, 14 sind wir dann wieder aufgestiegen und relativ souverän und das erinnert mich so ein bisschen auch an diese Zeiten.
Ja, das ist aber auch so, dass das komischerweise dann aber, weil ich wollte nämlich gerade auf den Trainer zu sprechen kommen, also die Aufbauarbeit hat ja dann Stanislavski ja gar nicht mehr vollendet. Er hat dann, ja, wie man so schön sagt, in den Sack gehauen und ist zu Rewe gegangen an die Kasse. Aber naja, er hat ja seinen eigenen Laden da, also von daher völlig okay. Damit kommen wir auf den heutigen Trainer zu sprechen. Also Gerhard Struber war natürlich auch in der Kritik, logischerweise. Und die Kritik an Keller kam ja daher, dass Keller ihn ja ausgesucht hat. Ne? Und das scheinbar jetzt schon wieder nach dem Motto, ja, zu wenig Punkte aus attraktiven Spielen. Jetzt spielen sie auch noch schlecht und holen auch die Ergebnisse, die zum Spiel passen und so. Da war natürlich auch schon der Druck groß. Der war für mich jetzt so ein bisschen sowas, und das sagen auch einige andere, sowas wie der Gewinner der letzten beiden Spieltage. Für mich mehr als Keller.
Na ja, gut, der Trainer stellt ja letztendlich die Mannschaft auf. Wir gehen zumindest davon aus, dass er die Mannschaft aufstellt. Und ich glaube, Gerhard Struber ist auch jemand, der sich durchsetzt, also der so seine Ansichten hat und auch vom Typus her, vom Mensch her einer ist, der seine Sachen dann auch durchsetzt, weil er sagt, ich bin hier verantwortlich als Trainer. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich der Erste, der auch wieder gehen darf letztendlich. Und dass er da schon seine Ansichten durchsetzt, seine Struktur durchsetzen will, die er mit der Mannschaft erreichen will, auch eine Zeit brauchte, um auch die Mannschaft kennenzulernen, um zu gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, was ist das beste System für dieses Team. Und ich hoffe, er hat es jetzt gefunden.
Also zumindest wirkt das jetzt alles ein bisschen, wie soll ich sagen, klarer durch die letzten beiden Spiele. Es war ja auch so viel Druck drauf, dass es ja dann auch diese PK nach dem Pokalspiel, die lief ein bisschen unglücklich. Jetzt habe ich gestern mal die Kollegen vom Geistpott gehört, die auch dann gesagt haben, dass es da wohl auch ein Gespräch gegeben hat im Anschluss und alles wieder okay ist.
Die fühlten sich alle ein bisschen angepisst, sage ich.
Ja, es war meines Erachtens auch nicht ganz unberechtigt, weil die Unsachlichkeit kam ja eigentlich nicht von den Medien, die kam ja hauptsächlich von Christian Keller, der ja zumindest recht deutliche Worte gewählt hatte nach der 5:1-Schlappe in Darmstadt. Und ich glaube, das hat dann, man arbeitet ja auch miteinander, haben sie es ja dann, glaube ich, auch eingesehen, dass man das vielleicht auf einer anderen Ebene weitermachen kann.
Andererseits hat Christian Keller im Prinzip das gesagt, was wir als Fans auch gedacht haben.
Auch wieder richtig, ja. Dann haben wir das auch deutlich sagen.
Ganz klar. Dass auch wir hätten so reagiert. Ne? Ja, ich schätze mal, was war das denn für ein Auftritt? Ne? Wie gesagt, ich war selber in Darmstadt gewesen. Und es war, ja, erschreckend.
Wir haben witzigerweise, Julian und ich, direkt danach, also wirklich nach Abschluss des Spiels, dann da haben wir auch an der Theke gesessen mit einem Bier. Also ich habe dann erstmal meine Vorbereitung in die Kamera geworfen, weil ich so sauer war. Ne? Also ich meine, wir haben es noch erschreckend gut hinbekommen, also ohne irgendwelche Flüche oder so. Nein, es ist ja nun mal so, keiner verliert gerne, aber so ein 5-1 in Darmstadt, das war schon heftig. Ja. Und dass dann da ein Christian Keller anschließend auch mal was sagt, finde ich, steht ihm zu. Die Frage ist, ob man es öffentlich machen muss. Ne? Aber gut, wir sind alle nur Menschen.
Ne? So ist es. Irgendwann platzt dann auch, oder geht einem der Hut hoch und es platzt aus einem raus letztendlich auch. Und dann hat er wahrscheinlich auch nachher gedacht, war vielleicht doch ein bisschen viel. Ne?
Ich würde gerne, ich habe Julian auch nochmal zu der Thematik befragt, da kommen wir gleich auch Stellung zu nehmen. Julian, auch zu der Situation von Struber und Keller nach den beiden Spielen. Wollen wir da mal kurz reinhören?
Ja.
Ja, Gerhard Struber hat seine Position durch die vergangenen 5-6 Tage, also sprich durch diese englische Woche, einfach enorm gestärkt, das muss man sagen, weil der Mann stand mit dem Rücken zur Wand, hat sich dann für eine Systemumstellung entschieden und dadurch dem Team zu mehr Stabilität verholfen und auch eine ganz andere Struktur reingebracht. Das hätte ich selber nicht erwartet, weil ich die vergangenen Wochen und Monate auch schon kritisch gesehen habe in Bezug auf die Ausgewogenheit zwischen Defensive und Offensive. Da hat es meiner Meinung nach überhaupt nicht gepasst und jetzt hat er halt 2-0 Ergebnisse in jeweils Spielen erzielt, wo man nicht als absoluter Topfavorit reingeht, also wo man schon gesagt hat, das sind Teams auf Augenhöhe, gegen die man spielt, zumal ja eigentlich Kiel ein Erstligist ist. Eigentlich muss man halt sagen, weil und sie auch sogar am Wochenende gewonnen haben, also so ist jetzt nicht. Und auch bei der Hertha war natürlich im Vorfeld ihnen ein totaler Druck auf dem Kessel, weil dieser Sieg im Pokal hätte nur was gebracht und für mehr Schwung verholfen, wenn man ja auch wirklich gegen die Hertha nachlegt. Das hat man gemacht. Und deswegen muss ich sagen, dass er sein Profil auch gestärkt hat, weil ich nicht habe kommen sehen, dass er diese Variante B dann doch im Köcher hat, weil sich das, wie gesagt, in den Wochen zuvor nicht abgezeichnet hatte. Und durch Strubers Siege stärkt sich automatisch auch wieder Kellers Position. Wenngleich er das ja nicht auf diese Systemfrage geschoben hat, dass die Erfolge jetzt kamen, das gut, sehe ich dann natürlich anders, aber trotzdem ist natürlich er der Mann, der Struber geholt hat und durch Siege steigt sich auch automatisch seine Position, zumal man ja sagen muss, dass das Wintertransferfenster so brutal nahe rückt, dass man jetzt auch ehrlicherweise darauf vertrauen muss, dass Christian Keller die richtigen Entscheidungen trifft, weil sonst die Zeit auch einfach viel zu knapp wird. Das ist einfach so. Es sei denn, es passieren jetzt weitere Dinge, die man jetzt, mit denen man jetzt nicht rechnet, wobei man jetzt auch nicht unbedingt mit diesen 2 Siegen gerechnet hat. Also wie gesagt, es bleibt natürlich alles auf etwas wackeligeren Beinen, aber trotzdem sind die Positionen dadurch natürlich enorm gefestigt worden, was jetzt passiert ist. Ganz einfach.
Ja, kann man so sehen. Ja. Ne? Also hat er eigentlich ganz gut zusammengefasst, wie ich finde. Und ja, jetzt, ich denke, es ist wirklich dann Winterpause, die Länderspielpause, da wird jetzt nichts passieren. Ich glaube auch nicht, wenn das jetzt gegen Fürth schwierig wird. Das ist einfach Wahnsinn. Du musst es erstmal bis zur Winterpause scheinbar jetzt erstmal so machen, wie es bisher ist. Und da hoffen ja viele, dass dann endlich wieder normal eingekauft werden kann.
Ja gut, wobei Wintereinkäufe natürlich immer schwierig sind.
Wissen naja.
Wir alle. Ne? Ich weiß nicht, was, vielleicht werden wir auch überrascht. Vielleicht ist ja im Vorfeld schon was passiert, was wir noch gar nicht wissen. Ne?
Ja, also, man könnte ja sagen, genug Zeit war, ja. Also, aber sich darauf vorzubereiten.
Aber gut, du musst natürlich auch einen Spieler holen, die ja noch frei sind, oder aus dem rauskaufen aus dem Vertrag, was dann sicherlich schwierig wird, aber vielleicht finden wir den einen oder anderen, der uns richtig gut weiterhilft, aber lassen wir uns ja überraschen, was passiert. Ja,
zumal jetzt auch kein Perspektivspieler nutzt, weil davon haben wir jetzt eigentlich genug.
Genau, du brauchst was Erfahrenes.
Du brauchst jemanden, der dir aus dem Stand, zumindest vom Namen und vom Standing her, vom Datenblatt, wie ich immer sage,
ich glaube, das fehlt uns so ein bisschen. Es fehlt uns noch so eine richtige Führungsfigur im Team, also der die ganze Mannschaft, vielleicht entwickelt sich ja jetzt gerade was, der also die Mannschaft führt, der auch mal im Mittelfeld auch mal das Tempo rausnehmen kann, variieren kann, auch die Leute entsprechend auf dem Feld dirigiert, der anerkannt ist im Team und der dann auch wirklich mal das, wie gesagt, das Spiel variieren kann, so nach, wie es dann notwendig auch ist.
Du hast aber was Spannendes gesagt, nämlich das entwickelt sich gerade. Es gibt ja so einige Spieler, die in Ansätzen das immer mal wieder zeigen. Martel jetzt mit dieser Supergrätsche, Hussein Basic macht das auch schon mal, hängt sich auch schon mal rein. Also es ist nicht so, als wenn sich da nichts entwickeln würde, aber du brauchst natürlich einen, von dem du das eigentlich ständig kriegst, ne? Von dem du das immer hast.
Ja gut, aber jeder fängt ja irgendwo mal an. Ne?
Und ja, klar.
Und wenn dann Martel sich weiter so entwickelt, er hat natürlich sehr viel Selbstvertrauen, auch durch die U21 gewonnen und da auch Führungsspieler.
Ja,
und
Kapitän
das lernt, ja, also. Lernst du dann auch und entwickelst dich weiter und kannst es dann auch hoffentlich schnell auch auf unseren FC übertragen. Ne?
Eine Sache kann ich dir nicht ersparen, der Torwartwechsel. Also, ich meine, es gibt ja, glaube ich, nichts, was aktuell größer und stärker diskutiert wird als der Wechsel im Tor. Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich sag mal meine persönliche Meinung, dann kannst du gerne deine sagen, kannst sagen, ach, du liegst falsch oder wie auch immer. Ich war ja immer so ein bisschen Marvin Schwäbe-Verfechter, ne, weil er einfach herausragend gut gehalten hat. Er hat ein paar Schwächen im Herauslaufen, in der Strafraumbeherrschung, würde ich auch so sehen. Und
aber ist stark in 1-gegen-1.
Im 1-gegen-1 ist der Mann für mich einer der besten Deutschlands immer noch. Ne? Also, aber ich habe ihn jetzt in den beiden Spielen, habe ich jetzt nicht gesehen, was ich bis dato von ihm gesehen hatte. Er wirkte auf mich ein bisschen eingerostet. Mhm. Das kann man ja auch erklären, fehlende Matchpraxis. Ne? So, also das wird sicher ein Grund sein, dass da ein paar Sachen, wie ich fand, noch nicht so doll waren. Er hatte natürlich das Glück, und da sage ich jetzt einfach mal, von diesem Systemwechsel zu profitieren. Glaubst du, dass ein Urbik da anders ausgesehen hätte als jetzt ein Schwäbe? Ohne da, ich meine, wir haben alle keine Glaskugel, aber...
Also 2 Dinge. Jonas Urbich kenne ich schon seit der Jugend quasi beim 1. FC Köln vor vielen, vielen Jahren. Da war er noch an der U17, da hat mir ein Trainer dann gesagt, hat mir den Jonas Urbich kurz vorgestellt. und hat gesagt, das ist der kommende Nationaltorhüter. Ne? Ja. Das hat er ganz klar damals gesagt, viele Jahre her. Dann haben wir die Entwicklung ja von ihm gesehen und auch das, was er in Fürth geleistet hat. Beste Zweitligatorwart im Prinzip, 11 Spiele zu 0 gespielt. Ein tolles Talent, ein großes Talent. Jetzt hat er natürlich das Riesenpech gehabt, dass er im ersten Spiel gleich in der ersten oder zweiten Minute diesen Fehler macht.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es auch mit ihm was gemacht hat. Ne? Letztendlich, weil er sagte, ich möchte mich hier beweisen beim ersten FC Köln. Ich habe eine tolle Saison in Fürth gespielt. Jetzt bin ich beim ersten Spiel und mache so ein Rest. Ne? Mhm. Letztendlich dann wirst du auch innerlich vielleicht ein bisschen unsicher. Was die Wirkung dann auf die Gesamtmannschaft hat, wenn du so einen Fehler machst, verliert die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen Vertrauen in dich als Torwart. Hm? Mhm. Und was mir aufgefallen ist, das habe ich auch nach dem Spiel mit dem einen oder anderen noch diskutiert, nach dem Spiel gegen Kiel, vielleicht ist es aber auch eine rein subjektive Wahrnehmung, man hat das Gefühl, er bringt der Abwehr mehr Sicherheit, einfach von seiner Präsenz, die er hat, ne? von seiner Erfahrung her. Kann, wie du schon sagst, auch am System, an der Systemumstellung liegen. Mhm. Aber so insgesamt gesehen hat man das Gefühl, er bringt da mehr Ruhe rein und Selbstbewusstsein auch für die Abwehr, weil die sich dadurch sicher fühlt, dass Schwäbe im Tor steht. Mhm. Wir kennen, und das ist mal wieder, was ich immer grundsätzlich sage, wir können da viel drüber diskutieren, wir kennen die Leistung im Training nicht. Wenn man davon ausgeht, der Beste soll spielen, dann wird der Trainer sagen, wer auch im Training die beste Leistung bringt, soll ins Tor. Bei aller Diskussion zu sagen, Obisch, ein Riesentalent, wird angeblich schon von anderen Vereinen beobachtet, sind angeblich schon Angebote da, wie auch immer, das wissen wir ja alles nicht so genau. Für Jonas Obisch eine ganz schwierige Situation momentan. Ne?
Ich glaube für alle, für Jonas natürlich als Betroffener, sage ich mal, besonders. Weil du hast es ja eben gesagt, er wollte sich natürlich beweisen, das ist sein Stammverein, der wollte er natürlich dann auch beweisen, dass er diese Traum, Klasse hat, ja. Und dann passiert dann dieses Ding, aber die Murmel hat ihm ja jeder verziehen. Also das ist ja nicht so, aber ich glaube, den Druck hat er sich wahrscheinlich, wenn er selbst gemacht. Wahrscheinlich.
Ja, gut, aber wie gesagt, es geht ja auch auf, er hat ja dann auch keine Fehler mehr gemacht, sage ich mal.
Eigentlich keine. Nee.
Und, aber so die Wirkung auf die Mannschaft oder auf das Gefühl, wir wissen ja auch nicht genau, wie kommt Jonas und wie kommt Marvin innerhalb der Mannschaft.
Naja, das ist wie früher im Büro. Ne? Ja, du hast den einen Kollegen, der ist fast deckungsgleich mit dem anderen, was die Leistung angeht, aber mit dem einen kannst du halt besser. Ja. Ich meine, das fällt halt tatsächlich auf, dass die sich mit dem Schwäbe abfeiern, dass die dann, ich meine, klar, das ist eine Altersstruktur, das ist eingespielt, das ist gar nicht böse gegenüber den jungen Torwart.
Ich will auch den Jonas gar nicht schlecht machen, das ist im Gegenteil. Das ist ein super talentierter Torwart.
Also, dass der talentiert ist, sieht ja jeder. Also, ich meine, ich war am Anfang skeptisch, muss ich ehrlich sagen, aber ich war relativ schnell, trotz des Fehlers, relativ schnell auch auf der Seite, nach dem Motto, ja, der Junge muss spielen. Mit Tatsache live für Schwäbe war eine scheiß Situation. Ne? So, aber jetzt ist es aber nun mal so, dass jetzt natürlich die große Gefahr besteht, dass vielleicht beide nach Saisonende weg sind. Glaubst du, dass der Obisch, du hast gesagt, du kennst ihn ein bisschen persönlich, so ein Typ ist, der jetzt schnell sagt, okay, dann war es das für mich und Angebote gibt es ja wie Sand am Meer, oder denkst du, das ist einer, der sich auch durchbeißen kann?
Also ich glaube schon, dass er sich durchbeißen will, auch zum einen, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass er das will.
Ich hatte eine Karriere
auch dazu. Auch mal auch Situationen dazu, die nicht ganz so positiv laufen oder so also straight nach vorne gehen. Da wächst du ja auch als Mensch und als Torwart, wenn du sowas miterlebst. Es wird sich zeigen, wie die Saison weiterläuft. Wenn man weiter auf Schwäbe setzt, wird er sich sicherlich Überlegungen anstrengen, zu sagen, ja, ich will hier nicht nur zweiter Mann sein, ich will erster Mann irgendwo werden oder sein. Und dann wird man sich überlegen, wobei ich immer sage, so Torhüter, wenn du einen guten Stürmer verlierst, ist das viel schlimmer, als wenn du einen Torhüter verlierst. Torhüter gibt es viele, viele gute, letztendlich. Ne?
Ja, aber ich muss ehrlich gestehen, so in den 2000er Jahren, also alles, was nach der Jahrtausendwende kommt, gut, Timo Horn hatte so sehr gute Jahre, muss man schon sagen, die ersten 2, 3 auf jeden Fall. Danach war ich ein bisschen kritisch mit seinen Leistungen, aber nicht nur ich. Aber danach hört es auf. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass du hinten einen guten Mann in der Kiste hast. Und auch, dass wir Europa erreicht haben. Das zweite Mal lag unter anderem sehr viel an Schwäbe. Der war damals in absoluter Topform. Ja. Du hast gerade dieses 1-gegen-1 angesprochen. Der hat da einige Leute
zum Wahnsinn gespielt. 2, 3 Mal im Spiel. Ja, hat er dann uns gerettet.
Ja, echt. Er hat uns da echt den Arsch gerettet. Und alle gerade in der Schlussphase der Saison, wo es um die ganz entscheidenden Punkte geht. Naja, wir werden sehen.
Genau, das ist nicht unsere Entscheidung letztendlich. Das wird der Trainer entscheiden müssen, was er für richtig empfindet.
Ne? Richtig, und wir müssen drüber reden. Ja. Entscheiden, ich meine, du weißt ja, wir füllen ja immer nur die Zeit zwischen zwei Spielen.
Nein, der Jonas
Orbich, mehr machen wir ja eh nicht.
Der Jonas Orbich ist ja auch als Mensch ein unheimlich sympathischer Kerl. Ne?
Ja.
Also der ist immer freundlich, immer nett, der kommt auf dich zu, der hat immer ein offenes Ohr für, wenn du was hast, und sehr sympathischer Mensch und Kerl, ich wünsche ihm, dass er es schafft.
Ich glaube, das wünschen ihm eigentlich alle. Jetzt wollen wir mal hören, was der Julian zu der ganzen Situation sagt. Natürlich hat er sich auch dazu geäußert.
Natürlich.
Jeder muss zu allem was sagen. Der Julian ist recht, er ist unser Mann hier.
Ja, der Torwechsel, natürlich ein sehr heiß diskutiertes Thema an diesem Wochenende, womit ich selber auch nicht gerechnet hätte, nachzuhören in unserem vergangenen Podcast. Ich ging wirklich davon aus, dass Urbich weiter im Kasten bleibt. Struber hat es anders gesehen und man muss jetzt einfach sagen, wer siegt, hat recht. Ist zwar eine platte Phrase, aber dem ist so. Schwäber hat jetzt 2-0 gespielt, hat auch eine gewisse, strahlt einfach eine Ruhe aus zumindest. Sicherheit, ja, segelte schon an 2-3 Flanken auch mal wieder vorbei. So ist es nicht, Strafraumbeherrschung, das ist einfach nicht komplett sein Metier. Allerdings kann man jetzt nicht sagen, dass sich das Team nicht durch diese Reinnahme gefestigt hat. Im Gegenteil, also gerade gefestigt hat. Das muss man einfach festhalten. Also scheinbar hat Schwäber auch einfach einen positiven Einfluss auf seine Mitspieler und das hat Struber dann vielleicht gespürt oder hat es auch selber als seine letzte Patrone gesehen. Wie man es dreht und wendet, in dem Falle hat er jetzt erstmal recht. Was das für die kommenden Wochen und Monate bedeutet, ist natürlich wieder eine andere Sache. Wenn man jetzt schon wieder einzelne Gerüchte hört, dass in Urbich sich sogar auch einen Winterwechsel vorstellen kann, ja, klar, dann wird man vielleicht im Nachgang irgendwann sagen, wieso hat man dem Talent nicht mehr vertraut etc. und weint ihm wieder hinterher. Das ist aber jetzt auch wirklich alles ein bisschen Zukunftsmusik. Man muss jetzt einfach sagen, für den jetzigen Moment und für die jetzige Sicherheit und der Mannschaft tat dieser Torwartwechsel einfach gut. Und dann kann man Struber dazu in dem Falle nur gratulieren, weil es geht nichts über den Erfolg der Mannschaft. Ganz einfach.
Ja, bestätigt im Prinzip das, was wir auch gesagt haben. Ne? Aber er hat eine Sache gesagt, die ich wichtig finde. Nämlich, wir haben es gerade ja schon erwähnt, diese Sorge, dass es eventuell dann das nächste Großtalent nach Florian Wirtz den FC verlassen wird, ne, so, und das, ich meine, es wird ja schon gemunkelt, ne, so, da gibt's ja schon die großen Namen, dass der Junge einfach ein absolutes Top-Talent ist, ist ja keinem verborgen geblieben. Ich meine, einerseits ist es schön, dass der FC solche Riesentalente
in den gute Torhüter,
Fußballmarkt gibt, aber ein paar würden wir schon gern selbst behalten.
Ja, ja, gut, das ist klar, aber wie gesagt, das ist die Situation, und die ist jetzt so, wie sie ist, und wir können jetzt darüber uns unterhalten, dass vielleicht ein großes Talent wieder geht und der FC verliert. Andererseits, wenn du dafür jetzt Spiele gewinnst, tausche ich das gerne ein.
Sehr schön. Michael, schönes Wort, Abschlusswort zum Thema Torwartwechsel. Ja. Ich habe natürlich noch eine andere Frage an dich. Also, wie sehr ist dein Herz aufgegangen, als du die 20.000 Kölner, die werden es gewesen sein, in Berlin gesehen hast? Einfach mal jetzt dieses Fan-Ding. Ne? So, ich meine, es wird ja immer wieder gesagt, oder Thomas Kessler hat vor kurzem gesagt, das Stadion kann grausam sein. Das Kölner, in dem Fall haben ja das halbe Kölner Stadion fast das mitgenommen nach Berlin. Ja. In diesem Fall war es, glaube ich, einfach auch, ja, einfach eine Sache. Darum ist man FC-Fan, oder?
Das ist ja das, was uns ausmacht, wo wir von leben. Und wir haben 140.000 Mitglieder, sage ich immer. Und ich weiß gar nicht, warum. Wir haben in den letzten 40 Jahren keinen Titel mehr geholt. Im Gegenteil, wir haben halt zwischen der ersten und zweiten Liga gependelt und haben 140.000 Mitglieder. Und das ist das Schöne eigentlich. Das sind keine Event-Leute, ne, die jetzt, weil Leverkusen jetzt Doublesieger geworden ist, haben sie ein paar Mitglieder mehr bekommen. Bei uns kommen die, weil wir nicht gut sind, sage ich jetzt mal. Also es muss schon mehr sein als, es ist kein Event-Fan, der bei uns Mitglied ist, sondern es sind wirklich Leute, die mit Überzeugung, mit Herzen dabei sind.
Also Michael, da bin ich voll deiner Meinung, aber ich muss auch da leider wieder ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Das mache ich ungern, aber irgendwo...
Finde ich auch ganz furchtbar, Wasser in den Wein kippen.
Ja, nee, das ist grausam, das ist eigentlich ein Verbrechen, ne? Das gehört bestraft. Ne? Aber nein, worum es mir geht, ich habe da so eine Sache, ich habe dieses Jahr nach dem Darmstadt-Spiel, und zwar erste Liga, Heimspiel gegen Darmstadt, ja, ein grausames Spiel. Ja. Und danach war eigentlich auch klar, jetzt bist du eigentlich schon. Ne? Ich bin da rausgegangen, hatte Tränen in den Augen stehen. Vor Wut, vor Zorn, vor Trauer, also wahrscheinlich war es das wieder. Und dann renne ich durch das ganze Stadion, also am Stadion vorbei, im Umlauf, überall. Und die Leute kommen alle raus. Sie lachen, sie erzählen, ich weiß nicht, keiner hat sich über das Spiel aufgeregt. Also vielleicht war es auch nur eine Momentaufnahme, dass ich in dem Moment genau an den falschen Fans vorbeigelaufen sind. Ich habe nicht einen gesehen, der sich mit seinem Kumpel zusammen aufgeregt hätte, sondern so nach dem Motto, heute Abend in der Stadt.
Ja, dann hast du mich aber nicht gesehen, ne?
Ja. Natürlich, ich weiß, dass es diese Leute gibt, so Leute wie wir, die dann auch ähnlich denken und wahrscheinlich leiden wie ein Hund. Ja. Aber als ich da durchging, habe ich gedacht, und das ist das, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Dieses, ja, egal, steige mal nächstes Jahr wieder auf. Mhm. Ich kann das verstehen, dass das so eine Reaktion ist, aber wenn die so stark ist, habe ich immer das Gefühl, jetzt geht es wieder Richtung Event-Fan. Hauptsache, wir singen hier, singen schöne kölsche Lieder, liegen uns in den Armen.
Ja, aber das
ist manchmal die Gefahr auch ein bisschen da, dass wir uns manchmal ein bisschen zu sehr selbst feiern. Und ja, gut,
aber das ist ja das, was auch die Atmosphäre im Stadion ausmacht letztendlich, dass man sich feiert, dass man zusammen feiert letztendlich. Mhm. Und ich finde das ja bewundernswert. Ich kann das ja nicht, du kannst das ja auch nicht, dass die Leute nach dem Spiel, wenn du es verloren hast, nicht sauer sind, sondern relativ gelassen bleiben. Würde ich mir auch mal wünschen. Wäre besser für meine Gesundheit. Aber wie gesagt, hatten wir am Anfang schon drüber gesprochen, das kann ich nicht, das geht bei mir nicht. Ja, also ist das zu tief drin.
Es ist halt nur so, also ich mache jetzt da um Gottes Willen keinen großen Vorwurf. Es wird auch Gründe dafür geben. Das ist halt, das ist mir nicht zum ersten Mal aufgefallen. Das schon halt auch nach diesem Spiel in Darmstadt zum Beispiel, wo viele Fans dann, klar, das kann Sarkasmus sein, aber auf eine andere Art und Weise, als zum Beispiel nach dem 5:0 in Essen, woran wir uns ja alle erinnern, glaube ich, ne? Da war das großartig.
Karneval-Sonntag.
Naja, da hat man gesagt, komm, das ist jetzt Karneval, scheiß drauf. Ne? Also das bin ich direkt danach eingetreten in den Verein. Ja, vorher habe ich das nicht gemacht und dann gesagt, jetzt gehe ich rein. Ja, aber warum auch immer, dass jetzt so nach solchen Spielen manchmal ein bisschen zu sehr selbstverliebt ist und ein bisschen zu unkritisch, ein bisschen zu ambitionslos, finde ich.
Ja, gut, kann man zwei Sachen, kann man das, oder man kann es interpretieren mit zwei verschiedenen Möglichkeiten. Die eine ist einfach, mir geht es ja so, und das geht ja auch vielen Fans, wenn es nicht läuft und wir verlieren zu Hause, dann ist einem das Wochenende vermasselt worden.
Ja, definitiv.
Ist so. Und dann
deswegen spiele ich am liebsten am Sonntag.
Ja, und dann ist die Mannschaft schuld und dann küsst sie auch die Wut ab im Stadion, mal Pfiffe oder Unmutsäußerungen. Andererseits, wie gesagt, sind dann auch viele, wie du schon sagst, die dann danach sagen, ja, okay, und verloren, gut, freue ich mich auf nächstes Spiel, da treffe ich wieder meine Freunde. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt im Spiel. Ja. Ne? Trink mein Bierchen, esse meine Stadionwurst, und treffe wieder Leute, die ich seit Jahren durch die Dauerkarte eben auch sehe und wo wir auch immer zusammensitzen, wo auch Freundschaften entstanden sind letztendlich. Ja. Ne? Es ist halt mehr als nur dieses Fußballspiel. Ne?
Ja, ja.
Und deshalb kommen die Leute ja auch. Wenn die nur wegen der Leistung kämen, so war das ja früher, als wir in den 60er, 70er Jahren, da kamen die Leute, wenn wir gewonnen hatten, ins Stadion, wenn wir verloren hatten, kam keiner mehr. Ne?
Also so ein Spiel wie gegen Darmstadt, 5-1 verloren, ich glaube, da hätten wir den absoluten Minusrekord aufgestellt. Ja. 3000 Zuschauer im weiten Betonschüssel
rund. Genau, damals noch im alten Münster, wir hatten ja damals 7.000, 8.000 Zuschauer. Ne?
Damals gab es
ja alles. Ne? In der großen Schüssel, wo dann 60.000 reinpassten und weit weg auch vom Spielfeld war es. Ja, aber ich denke, also ich bewundere sie manchmal, ne, dass sie so gelassen sind. Ich kann es nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich mir gesundheitlich auch wesentlich besser, sag ich mal, was die tun. Aber du hast schon recht. Ich würde mir auch schon mal mehr wünschen, dass die Leute noch wirklich sauer sind.
Ja.
Und das auch mal. Manchmal hat man das Gefühl, du hast verloren und werden dann gefeiert. Das ist ja auch okay, in Anführungsstrichen. Mhm. Andererseits hat man dann auch das Gefühl, jetzt werden die auch noch gefeiert, obwohl die Scheiße gespielt haben. Ist das die richtige Botschaft?
Nein, das ist immer so ein schmaler Grat, glaube ich. Ja. Also auf der einen Seite ist es irgendwie cool, wenn du...
Das heißt, ich unterstütze euch trotzdem.
Ne? Ja, das ist irgendwie, hat das was. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite aber auch, du gibst die damit so nach dem Motto, ach ja, eigentlich brauchen die ja keinen Sieg. Ne? So, also denkt keiner, aber so unterbewusst, ist der schmale Grat.
Oder sie werden trotzdem noch gefeiert, obwohl sie eine ganz schlechte Leistung haben.
Naja, eben. Ne? Und das da, gut, jeder geht da anders mit um, haben wir gerade eben schon festgestellt, aber gut, wir müssen jetzt auch nicht bei jedem Fehlpass ausgepfiffen werden, das ist ja auch schon
Gottes Willen, keine Frage. Aber wenn du wirklich nach 90 Minuten schlechte Leistung gebracht hast, sollte man das auch entsprechend bewerten, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, da ist jeder Jeck anders.
Jeder Jeck ist anders, ja. Lieber Michael, ich habe dir eben eine Unterlassungssünde begangen, die aber eigentlich auch keine ist. Denn ich habe dich ja gar nicht vorgestellt, ach so, was du alles hier, ich meine, jeder kennt dich, jeder weiß beim 1. FC Köln, was du machst. Du bist natürlich hauptsächlich bekannt als Stadionsprecher, aber du bist ja viel mehr. Du warst der erste Fanbeauftragte der Liga, mhm, das muss man auch mal klar herausstellen. Und dann halt die Stadionsprecheraufgabe, die du jetzt seit wann wahrnimmst, sagst du mir nochmal?
Seit dem 14. August 1999.
Ja, ist schon was her. Ja, ne?
Also ich bin jetzt im 26. Jahr.
Genau. Den großen Hans-Gerd König abgelöst. Und ja, mittlerweile fragt keiner mehr, also Hans-Gerd König kennen natürlich die Leute
noch. Die Älteren aber auf jeden Fall.
Du bist natürlich da, was das angeht, mittlerweile dem entwachsen, diesem Vergleich. Und hast natürlich auch Aufgaben im Mitgliederrat übernommen. Jetzt muss ich überlegen, seit 2011 warst du da drin, oder?
Ja, 2011, genau, ja, von Anfang an.
Ja. Ich weiß noch, wie du dich beworben hast, dass du damals bei mir beim Heimspiel warst, bei Center TV. Ja. Wo wir dann auch, das habe ich noch, irgendwo habe ich das noch, kann ich dir gerne mal zuschicken. Deswegen weiß ich das auch noch. Und jetzt bist du aber raus, nach 13 Jahren. Es wird nicht jeder wissen, warum ist das eigentlich geschehen? Bist du nicht mehr angetreten oder?
Es ist in der Satzung ja festgelegt, ich bin ja seit 4 Jahren beim FC angestellt, und wenn du vom FC Geld kriegst, kannst du nicht mehr gewählt werden in den Mitgliederrat. Hm?
Das war aber eine neue
Sache. Eine relativ neue Satzung, die ist jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, in Kraft getreten. Irgendwann, also die ist dann für die neue Wahl galt, die dann letztendlich. Wobei ich auch jetzt 13 Jahre da drin war und ich bin jetzt seit 1987, also 27 Jahre war ich in Gremien. 1987 war ich der erste Fanvertreter überhaupt in einem Fußballgremium in der Bundesliga, damals noch dem Sportbeirat. Mhm. Und jetzt mache ich das seit 37 Jahren und das irgendwann reicht es.
Irgendwann reicht es auch mal. Naja. Ja, ich glaube, wenn man das so lange jetzt in diesem Mitgliederrat ist und oder war, mittlerweile muss man ja sagen, war, gerade dieses neue Gremium, was ja am Anfang bejubelt wurde, dann später schwer angefeindet wurde oder für viele als überflüssig betrachtet wurde, und du jetzt mal die gesamte Zeit siehst, ne, und du mit den wechselnden Belegschaften und so weiter, wie würdest du diese Entwicklung des Mitgliederrates jetzt bewerten? Stand heute.
Ja, der Mitgliederrat war eine ganz neue Institution beim FC. Und beim Mitgliederrat kann ja auch jeder reingewählt werden, ja, wenn er dann eben 50 plus 1 Stimmen bekommt. Ja, ich sehe ihn nicht unkritisch, sage ich mal so. Ne? Es ist eine interessante Konstellation. Ich hätte in den 13 Jahren, die ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, mir lieber gewünscht, dass man da mehr also auch auf Erfahrung setzt. Also dass nicht jeder, sage ich mal, reingewählt werden kann, sondern dass du bestimmte Voraussetzungen erfüllst letztendlich. Also mehr Kompetenz einfach reingeht, um das mal so zu formulieren.
Beruflich oder?
Ja, kann ja ein Jurist sein, es kann ja ein Steuerberater sein, Wirtschaftsboss, was auch immer eben, aber letztendlich, wo einfach mehr von der Lebenserfahrung und von der beruflichen Erfahrung her mehr Kompetenz reinkommt in diesen Mitgliederrat. Das muss sich entwickeln, aber es hat sich jetzt 13 Jahre so entwickelt in die Richtung. Und ich bin gespannt, wie der neue Mitgliederrat arbeiten wird. Und es ist nicht immer einfach, muss man ganz offen sagen, aber das soll er auch nicht. Ne?
Sorry, irgendwas hängt da, ich bin nicht erkältet. Ja, wie auch immer. Mich würde mal interessieren, in diesen 13 Jahren gibt's irgendeine Entscheidung, wo du sagst, da habe ich jetzt entscheidend mitgetragen und da bin ich echt im Nachhinein noch stolz drauf, irgendeine Personalentscheidung oder sonst was?
Es gibt ja keine Personalentscheidung, gibt es ja nur insofern, dass der Mitgliederrat den Vorstand vorschlägt. Mhm.
Mhm. Aber du hattest ja Ziele, du musst dich ja auch alle paar Jahre wieder wählen lassen, hast deine Ziele ja und deine Sachen letztendlich dann vorgetragen.
Also mir war es wichtig, dass nicht nur bestimmte Gruppen vertreten sind im Mitgliederrat, sondern wirklich der große Teil der FC-Fans. Hm? Oh. Von den 140.000, die wir haben, und dann waren es noch nicht ganz so viele. Aber dass auch die jetzt nicht so laut sind und sich nicht immer artikulieren, dass auch die vertreten sind. Ich habe ja da zum Beispiel die Aufgabe gehabt, mich um die Tischtennis- und Handballabteilung zu kümmern. Ein wichtiger EV-Bereich, die ich dann auch betreut habe, und die waren sehr, sehr dankbar, dass sie einen Ansprechpartner hatten, ganz einfach, machen heute noch ein bisschen die Tischtennisabteilung. Werde jetzt am 15. November, also nächste Woche Freitag, spielen die ein großes Pokalspiel gegen die erste Mannschaft von Saarbrücken, die ist ja führend in Deutschland, in der ASV-Halle und hoffen da auf 1000 Zuschauer, ist ein Pokalspiel. Und da mache ich dann auch die Moderation, helfe denen bei der Organisation mit. Das sind so Sachen, ich finde, dass ich lebe für diesen Verein letztendlich. Ja, ne? Und da kann ich mich einbringen und auch meine Kompetenz mit einbringen. Und das ist für mich wichtig letztendlich. Ne?
Was war denn so der Moment, wo du sagst, ey, ich kotze das nur noch an? Dieser Mitgliederrat, gab es sowas mal?
Ja, es gibt immer schon mal Diskussionen, wo ich gesagt habe, wie kann man nur so diskutieren? Ne? Warum diskutiert man oder was soll das jetzt? Das bringt unseren Verein nicht weiter letztendlich, wo es dann um persönliche Dinge ging, die aber, ja, sage ich, die manche Personen sich dann viel zu wichtig nahmen, anstatt das Ganze zu sehen, den ersten FC Köln als Verein, wie bringe ich den weiter? Und das war schon mal, manchmal schon mal schwierig, ja.
Keine Sorge, ich frage nicht nach Namen. Ja. Ich krieg die
Ich habe die auch alle vergessen.
Ja, ist schon nee, so lange her. Ja, ja, ist okay. Aber es ist ja normal, ich glaube, wenn Menschen zusammen sind, da kann ich immer alles
100%. Nein, das sind ja ganz Spaß. Unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Typen auch in so einem Mitgliederrat gewesen, überhaupt. In Gremien. Hm. Und da ist es nicht immer Freude vor der Eierkugel.
Das ist wie in einer Fußballmannschaft. Ist ja eigentlich nichts anderes. Ja. Also nur mit anderen Kompetenzen. Hm. Ich würde mal gerne den Julian mit reinholen, der wirklich gerne hier gewesen wäre, weil der hat auch eine Frage an dich.
Ja, gerne.
Ja, an Michael Trippel vielleicht die Frage, welche Erwartungen er jetzt an den Mitgliederrat hat, gerade in Bezug auf die anstehenden Vorstandswahlen im kommenden Jahr. Und auch, was ich interessant finden würde, was sein emotionalster Moment am Stadionmikrofon war. Und da würde ich gerne den Mai 2017 ausklammern. Das würde mich mal interessieren. Und vor allen Dingen natürlich liebe Grüße.
Grüße zurück. Ne? Ja, der Mitgliederrat hat ja die wichtige Funktion, jetzt einen Vorstand vorzuschlagen fürs nächste Jahr.
Ja.
Und das wird die wichtigste Aufgabe sein. Und da hoffe ich, dass man dann entsprechend dann auch wenn man den Alten nicht wieder vorschlagen will, vorausgesetzt, dass man dann kompetente Menschen findet, die den Verein in die richtige Richtung führen. Und das wird das die wesentliche Aufgabe sein.
Okay.
Und ja, da bin ich gespannt, was da passiert. Wobei ich immer so ein bisschen Angst habe davor, du findest heute ja kaum mehr jemanden.
Ne? Naja, ich glaube, das ist so das Problem, ne? Dass du brauchst natürlich jemanden, der einerseits, du hast es ja eben schon für den Mitgliederrat gesagt, das gilt ja für den Vorstand ganz genauso, wenn nicht noch mehr, Personalverantwortung, vielleicht auch Erfahrungen mit hat oder Strukturen aufgebaut hat. Ne? Also diese Kompetenzen und diese mal, du kannst damit ja nicht nur, du kannst fast nur verlieren, sagen wir es mal so, weil den Applaus kriegen sowieso die Spieler, wenn es gut läuft.
Wenn es
gut läuft,
wenn es schlecht läuft, bist du der Blödmann. Und ich weiß nicht, ob sich das dann erfahrene Leute, ältere Leute, die dann auch Erfahrungen haben, sage ich mal, ob die sich das noch antun wollen. Ich glaube, das wird immer schwieriger. Auch das ist ja nicht nur im Fußball so, ist ja in anderen Bereichen auch. In der Politik ist es ja ähnlich. Ne?
Es geht ja auch darum, dass du da am Ende auch jemanden aussuchst, der oder jemand, damit ist auch Mann oder Frau gemeint, der oder die auch, denen es um den Verein geht und nicht um darum, einen schönen Posten auf einer Visitenkarte spazieren zu tragen. Ja, ich meine, jeder, der das macht, muss natürlich auch dann, und das gilt auch für den jetzigen Vorstand, eine Menge Rückgrat mitbringen.
Absolut, ja. Muss Gegenwind aushalten können. Es müssen starke Persönlichkeiten sein.
Wie fandst du das denn, dass der Mitgliederrat nicht die Empfehlung ausgesprochen habe, den Vorstand nicht zu entlassen?
Ja. Meine Meinung war, dass ich, das ist immer schon so im Mitgliederrat gewesen, auch grundsätzlich bei mir, dass ich immer sage, was ist in dem Moment für den Verein wichtig?
Ja.
Aber unabhängig von den Personen. Und ich fand, es wäre wichtig gewesen, Ruhe einkehren zu lassen. Es ändert ja nichts. Der Mitgliederrat, wenn er den Vorstand beim nächsten Jahr nicht mehr vorschlagen will, kann er das tun, ohne jetzt dieses Votum einholen zu müssen. Ne? Mhm. Ich hätte das nicht gemacht und sage das ganz offen, weil es bringt nichts letztendlich. Ne? Der Vorstand ist ein Jahr weiter da. Du bringst nur wieder Unruhe an. Die Medien nehmen das gerne auf, ne? Machen dann wieder ein bisschen Theater raus. Und es ändert nichts an der Situation. Ne? Du bringst halt nur Unruhe rein und die Entscheidung nachher, den Vorstand vorzuschlagen wieder oder nicht, die bleibt sowieso gleich, wie sie ist. Ne?
Ja, wobei, ich versuche jetzt mal ein bisschen Verständnis dafür aufzubringen. Einerseits gebe ich dir recht, andererseits muss ich aber auch klar sagen, der FC hatte den Abstieg hinter sich, er hatte eine Transfersperre hinter sich, auch der Vorstand war da involviert. ich kann es schon verstehen, dass auch der Druck der Mitglieder auf ihren Mitgliederrat, so will ich es mal nennen, natürlich auch groß war, nach dem Motto, ihr könnt die doch jetzt nicht einfach so komplett da rausnehmen, nur als wenn nichts passiert wäre. Ich meine, diese Transfersperre ist landesweit die erste gewesen, ne? Also in Deutschland gab es das noch nicht, bei keinem Bundesligaverein. Der FC hat sie jetzt bekommen. Wir waren ja in vielen Dingen Vorreiter.
Ja, klar, wobei ich das aber auch zweischneidig sehe. Natürlich ist das doof gelaufen, gar keine Frage, und unglücklich gelaufen. Andererseits, wenn das bei Manchester City oder Real Madrid passiert wäre, hätte sich die UEFA das nicht getraut. Ich sage das ganz offen. Sie wollte an uns ein Exempel statuieren, und das hat sie mit dem kleinen ersten FC Köln, also was Europa angeht, einfach machen können.
Ja, es ist klar. Also ich bin jetzt der Letzte, der diese Gremien, also vor allem in die FIFA und UEFA und all das in Schutz nehmen will. Da ist aber die Regel war eigentlich klar, ne? Also das ist einfach das Problem. Und du hast natürlich diese offene Flanke angeboten. Und das kannst du dir eben vielleicht als im Verhältnis kleinerer Verein, wir sind ja größer als Real Madrid.
Ja,
also,
dementsprechend ja, kannst du dir so ja nicht erlauben. Nee, klar, man hat es unterschätzt, ganz sicherlich.
Ja, ja, also gut. Also von daher habe ich es irgendwo verstanden. Auf der anderen Seite, es bringt ja nichts. Also das ist halt einfach so ein Symbol. So nach dem Motto, jetzt tun wir das halt noch oben drauf. Am Ende wird sich dann im nächsten Jahr zeigen, wie der neue Mitgliederrat jetzt damit umgehen wird.
Ja.
Da lassen wir uns dann mal überraschen.
Ja gut, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das war jetzt meine Meinung dazu. Aber klar, ist das auch zu verstehen letztendlich. Ne?
Michael, eine Frage von Julian hast du noch nicht beantwortet. Der emotionalste Moment ist klar, das wird der 20. Mai 2017 gewesen sein. Können wir auch gerne mal darüber reden. Dann musst du jetzt deinen zweitemotionalsten Moment aber auch nochmal nennen.
Ja, da gibt es aber mehrere. Das sind ja immer die Aufstiege dann, die man feiern durfte im Stadion letztendlich. Also das sind immer sehr emotionale Momente. Dann gibt es ja auch negative emotionale Momente, sage ich jetzt mal. Da gibt es zwei. Das eine war die Moderation von mir, nachdem Hans-Gerd König gestorben war. Da bin ich noch im schwarzen Anzug ja angetreten im Stadion als in Erinnerung an Hans-Gerd König. Das war auch eine sehr traurige Geschichte. Und dann war noch ein Spiel, auch wieder gegen Mainz 05, wo ich dann im Mittelkreis stehe, will anmoderieren und wird dann in den Tunnel gerufen, wo die Spieler rauskommen. Das ist ein Verantwortlicher vom FC und der sagt mir dann, Michael, du musst den Leuten sagen, das Spiel kann nicht stattfinden. Wir haben keine Schiedsrichter. Ne? Ne? Und das ist so, wie, wir haben keine Schiedsrichter. Das habe ich ja noch nie gehört. Ne? Und dann wurde ja, wir haben keine Schiedsrichter, das Spiel muss abgesagt werden. Wir wussten damals noch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was genau vorgefallen ist.
Ja.
Und dann stehe ich dann da und darf den Leuten sagen, meine Damen und Herren, es tut mir leid, ich muss Ihnen mitteilen, dass das Spiel nicht stattfinden kann, da wir keine Schiedsrichter haben. Das versteht ja im ersten Moment auch keiner. Ja. Das ist natürlich ein riesen Pfeifkonzert. Die Leute waren enttäuscht, sind aber dann alle gesittet aus dem Stadion raus, wobei wahrscheinlich durch Internet und Social Media schon die ersten Informationen flossen.
Ja.
Der Baba Karafati, wie gesagt, haben seinen Schiedsrichter im Hyatt Hotel und die Assistenten waren unten und warteten auf ihn im Foyer, weil sie zum Stadion wollten. Der kam nicht. Und dann sind sie hoch auf sein Zimmer und haben dann Blut überströmt in der Badewanne gefunden.
Ja.
Und dann wollte man, den einen kannst du ja immer ersetzen. Ein Schiedsrichter ist immer irgendwo in der Nähe, der bereitsteht, falls mal einer krank wird oder verunfallt. Und jetzt wollte man aber den zwei Assistenten das auch nicht zumuten, das Spiel zu pfeifen, nachdem was sie da erlebt haben. Und so hätte es also mindestens drei Schiedsrichter ersetzen müssen. Und das ging in dieser Kürze nicht.
Ja. Ja, ich kann mich noch gut und natürlich an diese negative Tatsache erinnern, die da damals gewesen ist. Und ja, also ich glaube, das ist auch nicht einfach, weil klar, so das Stadion war, glaube ich, noch nicht ganz voll.
Ja, aber auch über 40.000 waren da.
Ne? Also, ja, das ist ja schon was. Ja. Ne? Und da muss man ja schon einfühlsam damit umgehen, ne? Sodass dann die Leute das dann auch verstehen.
Wobei das ja ein Holztisch hier, da klopfe ich mal dreimal drauf, weil wir hatten Gott sei Dank noch nie in meiner Zeit einen Bomben- oder Feueralarm.
Gott sei Dank, bitte, das soll auch so, bitte so bleiben. Ja. Michael, du erfreust dich bester Gesundheit, du wirst jedenfalls so. Das bedeutet also, da ist Open End. Also wir als Stadionsprecher des 1. FC Köln, gibt es für dich keine Deadline oder gibt es da irgendeine?
Also ich habe jetzt noch, ich habe mir kein Datum gesetzt, aber irgendwann musst du dir mal die Überlegung machen, wie lange willst du das nochmal? Wie lange habe ich noch Spaß? Das ist das eine. Wie lange macht die Gesundheit auch mit? Das ist das zweite und das allerwichtigste ist, wie lange ertragen mich die Menschen im Stadion noch?
Ne? Okay. Habe ich aber nicht das Gefühl, dass da was...
Momentan nicht, nein.
Okay. Ich auch nicht. Dann mach doch einfach weiter.
Mach einfach weiter und gucken wir mal, was passiert. Ne? Du weißt ja, wie das im Leben ist. Das kann ja auch schon mal ganz schnell gehen. Wir hoffen das nicht, aber... Ne?
Man weiß es nie, weiß aber es nicht. Solange man nicht weiß, kann man einfach mal weiter angehen
dann lassen. Dann kann ich mich weiter freuen und ärgern.
Ja, ja, ich meine, das gehört ja dazu. Ja. Ne? Also um Gottes Willen. Ja, ich habe eine Frage noch auf der... Also, ich meine, du bist ja auch Ehrenmitglied geworden. Ne? Also das ist ja eine Sache... ja nicht oft vorkommt, also ganz selten, so viel ich weiß. Und man hat dir dann auf der Mitgliederversammlung, glaube ich, damit schon auch, man hat dich überrascht.
Man hat mich überrascht, das wussten viele, nur ich nicht. Selbst meine Frau wusste es, sie wurde auch eingeladen, zu dieser Versammlung zu kommen. Sie war aber unterwegs in Italien, also sie konnte nicht, aber sie hatte mir nichts gesagt.
Mhm. Hat dich gehalten.
Ja, ich habe ja dann per WhatsApp, habe ich ja dann die Urkunde zugemailt und dann hatte sie mir auch geantwortet, dass sie da schon von wusste.
Das jeder wusste es nicht.
Ja, kann hier ja das war eine schöne Überraschung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil das alles nicht selbstverständlich ist. Und nehme ich gerne an. Und wie gesagt, bin 40 Jahre jetzt für den FC tätig. Habe die ganze Fanarbeit quasi aufgebaut beim FC. Und das Ergebnis sehen wir heute mit fast 20.000 in Berlin.
Ja, und da kannst du dir ein Stück weit davon mit was abschneiden von dem Kuchen. Ja, ne? Also da bist du auf jeden Fall mit dran beteiligt. Jetzt hast du noch eine große Aufgabe. Du musst mir sagen, der erste FC Köln hat 7 große Titel gewonnen. Die wirst du ja alle mitbekommen haben. Mir fehlt nur, glaube ich, der erste und der zweite. Also die habe ich zwar, da war ich zwar schon auf der Welt, aber... Also
da warst du, hast du nicht live miterlebt.
Nicht richtig mitbekommen. Leider auch 7 Abstiege. Mhm. 7? Also es müsste ja jetzt eigentlich wieder aufwärts
gehen. Der 7. Aufstieg, ja.
Alle glaubst du, dass der erste FC Köln mal irgendwann in diese Pfade zurückfindet oder ist das außerhalb jeder Vorstellungskraft?
Ja, vorstellen kann ich mir viel.
Ob das dann so kommt?
Ja, die Hoffnung ist ja da, dass wir irgendwann mal wieder ein großer Verein in Europa werden. Und Hans-Gerd König hat ja mal das Buch geschrieben vom Vorstadtverein zum Weltklub. Hm. Und ich habe mal aus Spaß gesagt, ich schreibe dann die Fortsetzung vom Weltclubverein, vom Weltclub zum Vorstadtverein, um Gottes Willen. Und Hoffnung ist da, gar Frage, aber rein realistisch gesehen, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer werden. Ob wir das noch erleben, weiß ich nicht.
Das ist, glaube ich, eine Sache, wir träumen ja alle noch davon. Ich glaube, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, also von daher... Ich bin ja auch damit groß geworden, dass du jedes Jahr im Pokalfinale warst.
Ja, klar, oder fast jedes
Jahr. Also fast jedes Jahr in den 70ern warst du im Pokalfinale oder wenn, dann bist du sehr weit gekommen. Hast es ja nicht immer gewonnen, wie wir wissen, ne? Aber trotzdem. Du hast
5-mal verloren.
Jetzt ist auch ein bisschen die Hoffnung da. Ne? Jetzt habe ich heute noch mit Julian hin und her geschrieben. So, jetzt das Viertelfinale ist ja nah, schrieb er. Und ich so, wir verkacken das doch jedes Mal. Und also, aber die Hoffnung ist schon da. Ne?
Ja, man ist ja manchmal so in der Versuchung zu sagen, lass uns mal in Berlin den Pokal gewinnen und dann nehmen wir auch einen Abstieg mit in Kauf. Ne? Ja, um dieses emotionale Erlebnis mal miterleben zu dürfen. Und dann bist du ja auch in Europa dabei, wenn du den Pokal gewinnst.
Ja, wenn du den Pokal gewinnst, dann...
Gut, ist wirtschaftlich natürlich Quatsch, was ich da sage, aber emotional sensationell.
Lass uns überraschen, wie es kommt. Jetzt musst du mir aber noch sagen, wie Fürth ausgeht. Aber zunächst mal kannst du dir das noch eine Sekunde überlegen, weil da hat sich auch der Julian wieder zu geäußert. Wir hören mal, was er denkt für das nächste Spiel.
Ja, der Tipp gegen Fürth, das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache für sich. Man muss halt sagen, ich habe das im Vorfeld des Hertha-Spiels, war ich ja echt pessimistisch. Und das muss ich sagen, hat sich jetzt natürlich schon gewandelt, weil ich schon eine gewisse Stabilität erkenne. Wenngleich man sagen muss, das sind jetzt wieder ganz andere Vorzeichen. Wir sind jetzt in diesem Spiel wieder der absolute Top-Favorit und die Mannschaft muss jetzt liefern und nachlegen. Ich traue das dennoch zu und gehe aber auch schon davon aus, dass es härter wird, als man denkt. Also ich sage, der FC wird mit 2-0 gewinnen, wobei das 2-0 spät fallen wird, aber dennoch behält Marvin Schwäbe damit seine weiße Weste.
Ja, soweit Julian. Er tippt also 2-0 für den FC. Ich finde den Tipp gar nicht so schlecht.
Was würdest du sagen? Ja, ich werde ja immer gefragt, wie spielt denn der FC, wie geht das Spiel aus? Und weil ich da keine Diskussion haben will, oder sage ich immer 10-0. Dann ist die Diskussion beendet. Und
ich mag deinen Realismus.
Ja. Dann ist die Diskussion ganz schnell beendet. Ja, das ist immer schwierig. Ich tippe den FC sehr, sehr ungern, weil man kann ihn nicht tippen oder nur sehr schwer tippen. Mhm. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir mal wieder ein kleines Fest feiern werden am Samstag, auch wenn die Uhrzeit wieder furchtbar ist, 13 Uhr.
Ja, das ist unchristlich, ja.
Dann ist um 14.50 Uhr das Spiel zu Ende und dann sollst du schon wieder ein Bier trinken. Also, ja, 2-0 halte ich für einen guten Tipp, ne? Würde mir auch gefallen, ne? Dann werde ich mich anschließen.
Okay, du schließt dich an. Ich sag 4-1.
Gegentor.
Ja, wir werden leider ein Gegentor bekommen. Sogar das 1-0, aber dann schießen wir vier Dinger. Und also Lemperle macht 2 und Waldschmidt macht wieder 1. Das vierte überlege ich noch. Vielleicht braucht nicht Julian Pauli noch mal per Kopf.
Ja,
also
ja.
Ich habe das Gefühl, da fallen mehrere Tore. Wobei es ja, er hat es ja gesagt, das klingt jetzt komisch, jetzt bist du auf einmal wieder Favorit. Ne? So, und jetzt,
wie gehst du damit um?
Ja, ja, du musst dieses Spiel natürlich gewinnen, aber gut, der FC zu Hause gegen Fürth, da kann ich jetzt nicht unentschieden tippen. Also da musst du eigentlich einen Sieg tippen. Wobei, natürlich, ne, diese zweite Liga ist gefährlich, das wissen wir alle.
Ja, wir sehen auch die Spiele, wie sie laufen, sind auch Hertha gewinnt 3-1 in Karlsruhe. Verliert er 0-1 gegen uns als Beispiel. Also Hertha war ja auch gut drauf zu dem Zeitpunkt. Hat ja auch einen Pokal gewonnen. Das war nicht selbstverständlich, dass wir da 1-0 gewinnen.
Absolut nicht.
Und auch ich habe da gezittert wie ein Verrückter. Wollte ich noch zu Ende erzählen und zum Abschluss. Vielleicht war ja beim FC-Club-Konzert, hatte mit Torres angesagt. Und dann bin ich zu 20.30 Uhr war Beginn. Und ich habe dann den 12. Mann verlassen. Das mache ich dann gerne. Setze mich in mein Auto, zünde mir eine Pfeife an und habe natürlich den Live-Ticker dabei. Klar, ich weiß, wie es steht und fahre dann durch die Stadt.
Hm.
Das beruhigt mich unfassbar. Ne?
Das hast du schon mal erzählt, dass du das gerne machst.
Ja, ja. Ne? Und das habe ich dann gemacht und dann fiel ja dann das 1-0. Ja, und dann weißt du, noch 75 Minuten zu spielen. Und dann ist es Gott sei Dank. Ich war aber dann 10 Minuten vor Ende des Spiels zu Hause, war auf die Pfeife aufgeräumt und habe dann noch den Live-Ticker verfolgt. Und als dann noch 2 Minuten in der Nachspielzeit zu spielen war, habe ich den Fernseher angemacht.
Da konntest du dann doch nicht mehr aus. Dann kam der Schlussfilm von
Jungs
in die Kurve.
Alles herrlich. Alles wunderbar.
Ja, apropos alles wunderbar, lieber Michael, das hat wieder großen Spaß gemacht. Wir zwei heute mal allein mit ein bisschen Unterstützung vom Julian, der normalerweise dabei ist. Diesmal hat es leider nicht funktioniert. Aber es war mir ein Fest. Und gerne, wenn es irgendwann mal wieder passt, auch wieder hier bei den Thekenphilosophen.
Mach ich.
Ganz herzliches Dankeschön an
dich. Bitteschön.
Und natürlich auch an euch, die ihr zugehört und zugeschaut habt. Und beim nächsten Mal bitte wieder einschalten, wenn die Thekenphilosophen wieder hinterher alles besser wissen. Aber naja, so ist das eben im Fußball. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss zusammen. Ciao, ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.